von Meilen und Zeilen. Abenteuer direkt aufs Ohr. Der Podcast des Delius Glasing Verlags mit Tim Kruse.
Heute unterhalten wir uns mit einem Eichhörnchen. Besser gesagt mit Squirrel Sarah. Sarah Bauer ist in erster Linie Reisende. In zweiter Linie Autorin und Bloggerin. Außerdem Partnerin eines sehr viel älteren Mannes. Dreadlock-Trägerin und eine Frau, die sich ihren Ängsten stellt. Sarah, wieso bist du auf Squirrel Eichhörnchen als Reisename gekommen?
Das war tatsächlich etwas, das mir andere mehr oder weniger zugeschrieben haben, dass ich mich immer so ein bisschen, ich sehe aus und verhalte mich wie ein Eichhörnchen. Also ich springe immer hin und her und dann sitze ich immer irgendwo und denke über was nach oder bastel ganz konzentriert an etwas. Und da kam tatsächlich sowohl aus der Familie als auch von Freunden, als auch tatsächlich von völlig Fremden so diese Assoziation, so du bist irgendwie wie ein Eichhörnchen, du bist immer neugierig, du bist immer unterwegs, du knösterst immer an irgendwas rum. Und ich habe es tatsächlich dann auch teilweise auf Bildern, die andere von mir gemacht haben, wenn ich irgendwo wirklich neugierig hinschaue, dann habe ich manchmal sogar so die Arme so nach oben und gucke so irgendwo drüber und es sieht tatsächlich aus wie ein Eichhörnchen. Das ist schon schräg. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich liebe Eichhörnchen sowieso. Das ist auch, also ich liebe Vögel, Eichhörnchen, alle Gartentiere. Und da habe ich gedacht, Mensch, warum das nicht eigentlich so ein bisschen so zum Markennamen mitmachen, wenn man es sowieso schon irgendwo so von außen nachgesagt bekommt.
Ja, und hat auch funktioniert. Also deine Homepage heißt ja genauso und du bist damit irgendwie so zwischendurch Berühmtheit geworden.
Kleine Berühmtheit.
Genau, 15 Minuten Fame.
Genau.
Du hast bei ganz vielen Büchern mitgeschrieben, also unter anderem Wieder da und doch nicht hier, was ich ganz toll fand. Dann hast du natürlich bei Abenteuer Heimat mitgeschrieben. Du hast aber auch ein komplett eigenes Buch geschrieben. Angst ist keine Ausrede. 13.000 Kilometer solo durch die USA. Du schreibst da drin unter anderem, dass du eigentlich Angst vor Menschen hast. Du hast Angst vor Unwettern und so weiter. Also alles Mögliche. Und dennoch hast du es gemacht. Und die Frage bei mir ist immer, wenn Menschen sowas machen, wie kriegen sie sich dazu, es trotz der Angst zu machen, was ja unheimlich mutig ist. Wo kommt das her?
Also ich glaube, ein Teil ist, es klingt jetzt komisch, wenn ich das sage, aber so eine Art, naja, nicht gespaltene Persönlichkeit, aber so Engelchen und Teufelchen. Mhm. Auf der einen Seite hat man diesen unglaublichen Traum, sich ein bestimmtes Land anzuschauen oder vielleicht auch irgendwie einen bestimmten Job zu machen. Ne? Das muss ja nicht immer nur mit Reisen zu tun haben. Man hat diesen Traum, auf der anderen Seite sitzt die Angst und sagt, oder der Selbstzweifel und sagt, du kannst das gar nicht. Guck mal, du wirst bestimmt scheitern. Oder auch andere Leute, die einem dann so sagen, fahr da bloß nicht hin, das ist total gefährlich und so, waren aber selber noch nie da. Also das sind dann solche Sachen, ich glaube, da spricht das dann immer so hin und her. Und bei mir war dann irgendwo so der Punkt, wo ich dachte so, wie weißt du, wenn man irgendwie auf dem 5-Meter-Brett steht als Kind und denkt, ich springe da jetzt runter oder nicht? Da ist so dieser Punkt so. Und wenn du aber dann diesen Schritt gegangen bist, dann fällst du ja. Ne? Da kannst du ja nicht sagen, ach, ich gehe doch wieder zurück. Und so war das bei mir auch damals, dass ich mich so ein bisschen dazu gezwungen habe, dass ich dachte, ich möchte wirklich diesen total urtümlichen, klassischen American Roadtrip irgendwie gerne machen, von Ost nach West und hin und her mit allen Nationalparks. Und dann dachte ich so, ich buche jetzt den Flug und ich beschaffe mir das Visum. Und ich wusste, damals hatte ich ein Budget und ich habe gedacht, okay, wenn ich jetzt schon so viel Geld, mehrere hundert Euro für das Visum, für den Flug, für das alles irgendwie ausgebe, weißt du, dann denke ich so, dann war ich an dem Punkt, wo ich dachte, nein, vom Budget her kann ich es mir jetzt nicht leisten, das zu canceln, weißt du, das abzusagen. Und da habe ich mich so ein bisschen selber dann halt gesagt, nee, komm, so, jetzt wird das gemacht. Dann habe ich auf Buchen geklickt und das war so wie der Moment vom 5-Meter-Brett springen. So, ich habe es gebucht. Ich hatte auch einen Flug gebucht, wo man das Geld nicht wieder bekommen würde, wenn man den cancelt. Und da habe ich mich selbst so ein bisschen ausgetrickst, sag ich mal. Und habe gesagt, so, jetzt ist alles festgelegt und entweder du verlierst jetzt ein Haus, Kohle, für den du Jahre, irgendwie jahrzehntelang im Endeffekt gespart hast, ne? Oder du machst es jetzt, auch wenn dir irgendwie vielleicht mal die Knie schlottern.
Was ich ganz toll finde, auch auf deiner Homepage sind so echt schlaue Sprüche, schlaue Sprüche sind manchmal auch ein bisschen nervig, aber deine sind halt echt gut. Einer war, du lebst nur einmal, aber wenn du es richtig machst, ist einmal genug. Und ich kenne das von mir so, wo ich denke, boah, ich würde so gerne 5 Leben leben, weil es irgendwie nie genug ist und weil die Welt so groß ist. Kriegst du es hin, dass dein Leben so reich und voll ist, dass du sagst, ja, einmal könnte genug sein?
Ja, also ich bin tatsächlich, ich muss auch gestehen, ich habe jetzt wirklich sehr, sehr intensiv gelebt in den letzten Jahren, vor allem seit dieser Reise, die ich damals durch die USA allein gemacht habe. Das hat mich so richtig irgendwie aufgeweckt. Ich bin dann auch in eine Fernbeziehung reingerutscht über diese Reise, bin deshalb super viel unterwegs und es ist manchmal schon irgendwo fast zu viel, dass ich manchmal denke, wow, es ist wie so ein Feuerwerk irgendwie. Auf einmal tut sich alles so auf und das habe ich halt auch erlebt. Sobald man irgendwie einmal die Angst überwindet und so einen Schritt geht, auf einmal öffnen sich ganz viele andere Türen, wo man denkt, oh mein Gott, das ist auch noch alles da. Und also ich bin inzwischen an dem Punkt und ich bin erst 32, aber dass ich sagen könnte, wirklich in einer inneren Frieden sagen könnte, wenn ich gleich hier aus der Tür gehe und mir fällt ein Ziegelstein auf den Kopf, dann wäre das okay. Weißt du, so
Genau
natürlich jetzt
du,
nicht.
genau das sage ich auch. Wirklich, also während du sprachst, habe ich noch gedacht, ich sage gleich das Beispiel, wenn mir ein Jumbo auf den Kopf fällt. Think big.
Genial.
Würde ich auch sagen, mein Leben war super, war Wahnsinn. Ich hätte niemals, als ich jünger war, erwartet, ich komme aus Detmold, weißt du, also wirklich, das ist ja quasi das
Ich kenne
Synonym für, du
Detmold.
kennst Detmold, verrückt, woher?
Ich wohne halt auch in NRW, ich wohne in der Nähe von Wuppertal
Oh
und
Gott, ja.
das ist halt so Detmold,
Ja,
ne?
weißt du, wenn du halt aus Westfalen kommst, dann ist die Welt nicht groß. Ja, und ich weiß ja auch, dass für viele Leute da, also ich hoffe, es hören nicht zu viele Detmolder jetzt zu, deren Welt ist klein und eng und die haben auch Angst vor der großen, weiten Welt. Und dass ich es rausgeschafft habe und unterwegs bin auf der ganzen Welt und auch mehrere Sprachen spreche, auch ich bin da unfassbar dankbar für. Und wie gesagt, wenn morgen, nehmen wir einen Ziegelstein auf den Kopf fällt, steht an meinem Grab und feiert und sagt, der Typ hat ein geiles Leben gehabt, das ist in
Ja,
Ordnung.
genau das denke ich mir halt auch. Und das ging mir jahrelang, bevor ich mich wirklich auch mal da so ein bisschen selbst befreit hat aus diesem ganzen Sumpf. Also ich komme halt aus der Nähe von Wuppertal, heißt, ich komme aus Schwelm. Das ist halt auch ein ganz kleines Kaff im Endeffekt. Und das ist wahrscheinlich genauso von der Denkweise her wie Detmold. Lass uns mal hören, hoffen, dass die Locals uns nicht hören. Aber das ist halt auch immer dieses Klein-Klein und Angst haben und oh mein Gott, du kannst doch nicht. Und allein schon allein nach Berlin, oh mein Gott, das ist für manche da schon irgendwie so, nein. Also und ja, also ich finde es irgendwie so, dieser Moment, wo man es da aber rausschafft aus seinem eigenen Gedankenkonstrukt und aus seinen eigenen Angstboxen und die, in die man auch reingesetzt wurde, vielleicht durch seine Eltern, durch Schule,
Klar.
durch Freunde, durch die ganze Umgebung, da rauszubrechen, das ist der Moment, wo man dann irgendwie anfängt zu leben. Und das ist auch der Punkt, wenn mich Leute fragen, was ist dein Ziel im Leben, dann sage ich nicht irgendwie, inzwischen sage ich nicht mehr Geld oder Karriere oder was der Geier was oder Häuser oder Autos, sondern ich sage, ich möchte irgendwann irgendwo liegen und es ist mir egal, in welchem Alter. Und ich möchte da liegen und sagen, ich bin zufrieden, ich bin fröhlich, ich habe mein Leben gelebt, es ist alles in Ordnung und es ist erfüllt sein. Das ist für mich das und das spüre ich halt jetzt schon und deswegen kann ich super nachvollziehen, was du halt auch sagst. Ne? Das ist so, ja, irgendwie zu sagen, man hat schon so viel gemacht, so viel gesehen, sich so viel getraut, sich vielleicht auch selbst so viel verändert innerlich und alles und ne, dass man irgendwo schon sagen kann, man hat so eine Zufriedenheit erreicht, die vielleicht andere ja, im hohen Alter noch nicht haben, die dann da vielleicht irgendwie brummelig in ihrer Rente sitzen, nichts wissen mit ihrer Zeit anzufangen, nichts wissen mit sich anzufangen, ne? Oder irgendwie denken, sie hätten alles verpasst im Leben. Das gibt es ja leider auch oft genug.
Ja, total bitter. Ganz, ganz bitter und traurig. Und ich zitiere noch einen Spruch aus deiner Homepage. Was der Sinn des Lebens ist, weiß keiner genau. Jedenfalls hat es wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein. Genau darum geht's. Das ist es. Ja, und es gibt zum Beispiel die Geschichte von Karl dem Großen. Der hat sich beerdigen lassen in seinem Sarg mit den Händen draußen, damit die Leute sehen, er ist der reichste, mächtigste Mensch der Welt, aber er geht mit leeren Händen in den Sarg.
Wow, das ist beeindruckend.
Darum geht's.
Ja.
Ja, wer wäre gern der reichste Mann auf dem Friedhof? Es ist
Ja.
so Wumpe.
Man nimmt nichts mit, ne?
Ja.
Und das ist auch so dieses, das wirst du wahrscheinlich auch kennen, wenn du halt viel unterwegs bist, merkst du halt, wie wenig du eigentlich brauchst und wie
Ja.
viele Sachen auch Ballast sind, allein schon gewichtsmäßig, ne? Wenn man mal irgendwie Backpacken ist oder mit einem, weiß ich nicht, irgendwo rumrudert, wandert, was auch immer, dass man so denkt, naja, ich brauche gar nicht so viel und ich habe auch eigentlich den ganzen Krempel, den ich zu Hause liegen habe, gar nicht so wirklich vermisst. Und mitnehmen kann ich ihn eh nicht. Niemand kann was mitnehmen. Ne? Niemand
Genau.
kann irgendwelche Konten und Gelder und Kriegserfolge und Häuser und Porsche. Das bleibt alles hier. Es bleibt alles hier am Ende. Ne? Und wofür dann? Ne?
Ja.
Das fragt man sich dann.
Du hast eben schon erwähnt, dass du einen viel älteren Mann hast. Und du hast mir eben im Vorgespräch gesagt, dein Mann ist 45 Jahre älter, was ja auch nicht in unser Denkmuster passt. Ne? Das ist ja fast verboten, sozusagen.
Stimmt.
Wie so viele Dinge in unserer Gesellschaft irgendwie verboten sind, obwohl sie natürlicherweise erlaubt sind. Also die Natur hat da gar nichts gegen. Wie ist das für dich? Wie gehst du damit um?
Also das ist tatsächlich was, dass ich, bevor ich in diese Beziehung gegangen bin, schon so viele Sachen auch gemacht habe, wo Leute dachten, was macht sie jetzt? Also ne, allein auch diese Solo-Reise in die USA war damals schon, oh mein Gott, alleine in die großen Städte, du wirst erschossen, du wirst entführt auf dem Highway, bla bla und so weiter. Und dann, als ich wiedergekommen bin, habe ich einen neuen Job angefangen, habe den nach einer Woche wieder geschmissen, obwohl der eigentlich auch mega sicher gewesen wäre im öffentlichen Dienst, habe mich selbstständig gemacht, habe mal in einem Tiny House gewohnt, dass man theoretisch auf Rollen hätte packen können und wegfahren können. Und das ist alles schon vorher passiert. Ich glaube, deswegen waren viele Leute in meinem Umfeld schon abgehärtet. Und als ich dann sagte, ja, ich habe mich jetzt in einen Amerikaner verliebt, der wesentlich älter ist, war das nur so, ah ja, Sarah macht mal wieder crazy shit. Also da war schon irgendwie so eine so.
Ist der Ruf erst ruiniert?
Genau, ja, und dann lebt sich das Leben doch einfach viel besser, oder? Weil dann ist scheißegal, was man macht. Also, ja, und ich muss auch echt gestehen, also wirklich so Hass oder Ablehnung in irgendeinem riesengroßen Rahmen habe ich wirklich noch nicht erlebt. Also bestimmt gibt es auch Leute, die irgendwie denken, was machen die? Das ist ja aber unnormal. Aber ich habe das Gefühl, dass wenige sich wirklich irgendwie da so rantrauen, um das wirklich so ins Gesicht zu sagen, wie Scheel, was macht ihr da? Und da wäre ich auch so, wenn mir jetzt jemand wirklich irgendwo einen Kommentar auf Social Media oder was ich schreiben würde, von wegen irgendwie, was weiß ich, was Leute halt heutzutage schreiben, irgendwie, ihr seid gestört, was weiß ich,
pervers.
irgendwie, ja, genau, pervers, geht da und dahin oder deine Mutter und so, ne? Dann würde ich, das würde mich irgendwie, ich fände das so lächerlich, weil ich so denke, wer bist du? Und was willst du von mir? Und warum hast du nichts Besseres mit deiner Lebenszeit vor, als völlig fremden Leuten irgendeinen Hasskommentar zu schreiben? Ich würde auf Löschen klicken und dann würde ich weiterleben und einfach denken, weiß ich nicht, ist jetzt ein Sackreis in China.
Wenn man dir so zuhört, denkt man, ja, ich meine, die hat's gut, ne? Die ist irgendwie jung und die kriegt irgendwie alles von alleine und so. Gleichzeitig schreibst du aber auch ganz offen, dass du unter Colitis ulcerosa leidest. Das ist eine unheilbare chronische Darmentzündung, die ja tatsächlich extrem belastend sein kann. Ich weiß nicht, wie schlimm es bei dir ist, aber etwas, mit dem man jetzt nicht einfach so umgeht und womit man sagt, ach ja, scheiß drauf, das geht schon.
Ja, die Diagnose habe ich vor 5 Jahren bekommen und wie bei vielen anderen ging es mir halt vorher auch schon eine Weile nicht so gut und keiner hat rausgefunden, was es ist. Ja, die Sache bei der Krankheit ist einfach, dass der Darm, also das Autoimmunsystem, denkt sich so, ach ja, da ist bestimmt irgendwas, was ich bekämpfen muss und reagiert völlig über und deswegen ist der Darm permanent entzündet. Und man kann das einfach nur, es gibt keine Heilung dafür im Moment, also es gibt nichts, die Forschung ist da noch nicht so weit, man kann es nur mit Medikamenten ruhig stellen, dass man die Symptome nicht so spürt. Weil die Symptome sind im Endeffekt, dass man einfach 17.000 Mal am Tag auf Toilette rennt und einen übelsten Durchfall hat, übelsten Gewichtsverlust hat und ja, es ist heftig. Und man hat es immer in Schüben. Also man hat es da manchmal ganz schlimm. Dann hat man wieder irgendwie, ich sag mal, eine Remissionsphase, wo es weniger ist, aber gibt halt ultra viele Trigger und das ist auch für jeden anders. Also für manche ist es halt Stress. Das ist bei mir zum Beispiel so, wenn ich irgendwie psychisch richtig unter Druck bin, dann kann das auf jeden Fall einen Schub auslösen. Dann auch Essen, alles was, jetzt ist es mal ohne Scheiß, alles was im Endeffekt, was man sagt, was Spaß macht. Also egal, ob es jetzt irgendwie Kartoffelchips sind, Schokolade, Wein, Bier, also Alkohol, süßes, fettiges, Burger, Pommes, das kann ich wirklich nur in absoluten Maßen, also wirklich, ich kann vielleicht so wirklich eine Handvoll Kartoffelchips essen und dann muss ich aufhören oder ein Stückchen Schokolade, ein ganz kleines oder Wein. Wenn wir zum Beispiel essen gehen, dann bestellt halt mein Freund immer ein Glas Wein und ich nipp da mal dran, so für den Geschmack und das war es auch, ne? Und wenn ich da übertreibe, wuff, sofort geht's wieder los und das kann dann auch sein, dass es halt dann auch wieder richtig losgeht, dann für Wochen und Monate und da muss man Cortison nehmen und da gibt es ja auch 1 Million ekelhafte Nebenwirkungen. Also als ich damals diagnostiziert wurde, war es wirklich schlimm, weil es natürlich auch verschleppt war, dadurch, dass es nicht sofort erkannt wurde. Und da musste ich eine relativ hohe Dosis Cortison nehmen. Und da sah ich auch wirklich über Monate und da sah ich aus wie ein Schwamm. Also mein Gesicht war komplett aufgequollen und alles. Und, ne, und auch die Langzeitfolgen natürlich dann, ne, mit dem, dass es die Knochen angreift und alles. Also, und dann natürlich immer Medikamente. Und wenn man viel reist, musst du immer die Medikamente mitschleppen. Und wenn du mal ein paar Monate weg bist, dann hast du das große Problem, dass du dann ja eine Auslandskrankenversicherung brauchst. Ich glaube, nach 6 Wochen greift ja die normale deutsche Krankenversicherung nicht mehr. Und die Auslandskrankenversicherung sagt aber, Momentchen mal, diese Erkrankung war ja schon bekannt, als du die Reise angetreten hast. Also wenn irgendwas in der Richtung dann passiert auf Reisen, da sind wir nicht für zuständig. Pech gehabt.
Ja, und du machst es trotzdem.
Ja, ich will mich nicht davon runterziehen lassen. Das habe ich damals im Krankenhaus schon gesagt, als ich diagnostiziert wurde, habe ich schon gesagt, nein, ich will nicht, dass diese Krankheit mein Leben bestimmt. Und klar, manchmal tut sie es, aber ich versuche sie anzunehmen als was Teil von mir ist. Ich denke so, manchmal, so wenn es wirklich scheiße, wenn es mir wirklich scheiße geht, dann rede ich sogar mit der Krankheit. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen bescheuert.
Nee, voll gut, das wirkt. Also gerade in spirituellen Kreisen ist das ja, wird das ja fast verschrieben.
Ja, ich sag dann wirklich so, komm, jetzt stell dich nicht so an, wir fliegen da jetzt hin, beruhig dich jetzt wieder. Ich meine, das hilft nicht immer natürlich, ne? Aber so dieses so, komm, wir gehen jetzt auf Reisen. Als hätte man irgendwie so ein nerviges kleines Geschwisterkind an der Hand, was die ganze Zeit wie am Spieß schreit. Und weißt du, so, man muss es irgendwie mit Humor nehmen. Also sonst geht's gar nicht. Also ich glaube, sonst sitzt man nur noch in der Ecke und traut sich nicht raus. Und ja, ich hatte auch schon Momente, wo ich rausgegangen bin auf Wanderschaft und dann kam es über mich und dann hatte ich noch nicht mal Toilettenpapier dabei und dann habe ich einfach ein großes Blatt vom Busch abgerissen. Das klingt jetzt vollkommen bescheuert, aber so ist es halt mit so einer Erkrankung. Und voll wenige Leute sprechen drüber, weil, oh mein Gott, voll das Tabuthema. Gerade wenn es dann sowas ist, ne, wie eben halt Toilettengänge oder sowas, dann spricht man ja nicht drüber, aber...
Ja, und wenn man drüber spricht, wie zum Beispiel dieses Buch Darm mit Charme, das wirst du kennen, dann geht das komplett durch die Decke. Ja, das wurde über 1 Million Mal verkauft, ein verdammtes Buch über den Darm.
Ja.
Weil viel mehr Menschen leiden unter solchen Krankheiten, als wir glauben.
Absolut, und alle kehren es unter den Teppich, genau, weil es peinlich ist. Und das denke ich auch, nein, auch deshalb spreche ich da immer mal wieder drüber, weil ich denke, nein, es ist nicht peinlich. Man ist ja schon gepeinigt genug dadurch, dass diese Scheißkrankheit einen aus irgendwelchen Gründen angefallen hat. Und dann sich dafür noch schämen zu müssen, das macht es ja noch schlimmer.
Ich bin großer Fastenfan, also ich habe mal für 40 Tage gefastet und darüber auch mein erstes Buch geschrieben. Hast du mal Fasten probiert?
Ich habe es tatsächlich mal probiert. Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin manchmal so jemand, ich sag mal so, wenn ich jetzt irgendwie an denke, oh, das sollte den und den Effekt haben, dann hat es den manchmal, oder weißt du, man nimmt sowas dann so ultrakritisch unter die Lupe. Also ich weiß es im Endeffekt nicht 100%, ob es jetzt wirklich was gebracht hat. Mir ging es zu der Zeit gut, kann aber auch einfach halt ein Zufall gewesen sein, dass ich gerade in einer guten Phase war. Na, also da möchte ich jetzt ungern irgendwie sagen, hey Leute, probiert das alles mal aus, weil mir da echt so die wissenschaftliche Basis für fehlt. Also man kann es ausprobieren, solange es einem nicht schadet.
Sarah, du trägst Dreadlocks seit ein paar Jahren.
Ja.
Und du weißt, es hat sich viel getan in der Welt. Es gibt einen Shift im Bewusstsein, würde ich sagen. Es gibt eine Bewusstseinsveränderung quasi, dass einfach vieles viel kritischer gesehen wird. Also ich war zum Beispiel, letztes Jahr war ich in Boston und der ehemalige Columbus Park heißt halt nicht mehr Columbus Park, weil eben durch die Kolonialisierung so viel Unrecht geschehen ist, sondern heißt jetzt irgendwie Park of the Americas oder so. Gleiches gilt für Dreadlocks, wo gesagt wird, das sei kulturelle Aneignung. Wie stehst du dazu?
Ja, also ich finde immer, grundsätzlich ist es wichtig, bevor man irgendwie was sich, ich sag mal, ein T-Shirt mit irgendeiner Message sich kauft oder eine Frisur zulegt oder irgendwas, dass man sich irgendwie mal informiert, was ist denn so der Background? Was ist denn so die Geschichte? Wo kommt es her? Und dann findet man auch raus, dass Dreadlocks eigentlich schon so viel älter sind, als man vielleicht denkt. Also ich fand es sehr erstaunlich, als ich mich da mal informiert habe, dass es teilweise im alten Ägypten schon Dreadlocks gab.
Wow.
Und dass sich davon dann auch, also Aneignung ist ja auch immer, wir übernehmen ja immer Sachen von anderen Kulturen. Und man muss natürlich immer aufpassen, was man übernimmt, ob man vielleicht blind irgendeine politische Botschaft übernimmt. Es ist schon wichtig, mal hinzuschauen, was mache ich da, wo kommt es her, wer hat es schon alles benutzt, aber ich finde es halt auch dann krass, sich eine Sache vielleicht rauszupicken, wo man irgendwie sagt, also das ist jetzt irgendwie total schlimm und das kannst du auf gar keinen Fall machen und deswegen, weiß ich nicht, ist irgendwas jetzt für immer verdammt oder so, weil ich denke mir einfach, kulturelle Aneignung ist halt auch irgendwo, ist immer schon passiert und ist auch wichtig.
Ja.
Ich glaube, es gibt immer irgendwie ein paar Jahre oder ein Jahrzehnt oder wie auch immer, was sich mit bestimmten Themen beschäftigt, wo es erhitzt diskutiert wird und wo man dann aber danach, glaube ich, irgendwo, ja, wo es sich so einpendelt auf
genau,
was.
Genau, wo man auch einen Konsens findet.
Genau,
ne?
Das ist ein gutes Wort, wo man einen Konsens findet, wo im Endeffekt immer auch Spektren an jedem Ende geben wird. Es gibt immer Leute, die ganz rechts oder ganz links stehen werden oder sehr konservativ und sehr liberal sind.
Ja, und man muss dazu sagen, du bist auch gerade in den USA, in Wyoming, was man ja irgendwie nur aus Filmen kennt. Und da haben viele Deutsche totale Vorurteile gegen die USA. Ich liebe die USA und ich liebe auch die Amis. Natürlich nicht alle, ist ja klar, ne? Aber generell, ich bin so gerne in Amerika. Wie geht's dir da?
Ja, also es ist gerade, wo du auch das Stichwort Wyoming sagst, hier ist natürlich Trump City, also es ist immer ein dunkelroter Staat. Und hier siehst du tatsächlich auch teilweise Leute, wo du so denkst, so,
Redneck-Culture.
Ja, also die auch wirklich dann, also noch ganz viel krasser, auch teilweise mit ihren Botschaften rumlaufen, die einen echten T-Shirt im Supermarkt anhaben, wo Fuck Joe Biden draufsteht. Ich meine, das ist so, oder denke ich...
Das habe ich auch gesehen.
Das ist halt schon krass teilweise. Und das hat sich natürlich auch in den letzten Jahren nochmal verschlimmert, diese Trennung zwischen diesen Lagern und dass man sich quasi auch als Feind hochstilisiert. Aber generell ist es tatsächlich so, ich denke immer so, einerseits gibt es natürlich die politische Ansicht der Leute, andererseits, gerade wenn man zu Besuch ist, wenn man als Tourist oder was auch immer kommt, dann gibt es ja auch eben die gastfreundschaftliche Seite. Und ich hatte tatsächlich auch schon mit Leuten, wo ich dachte, ich möchte nicht wissen, was die politisch, was die denken, aber die trotzdem, zumindest für eine kurze Zeit, enorm gastfreundlich waren. Da dachte ich, ich möchte vielleicht nicht mit euch befreundet sein, so, ne? Weil ihr vielleicht irgendwo eine Meinung habt, mit der ich wirklich, was weiß ich, irgendeine frauenfeindliche Meinung, irgendwas vielleicht sogar im Hinterkopf politisch unterstützt, was ich wirklich richtig scheiße finde. Aber in dem Moment, an dem Abend, waren die einfach die ultra nettesten Gastgeber aller Zeiten, ne? Also wirklich so, mein Lieblingsbeispiel ist immer ein Typ, der war irgendwie, das war auch auf der Solo-Reise, der war vielleicht irgendwie 2-3 Jahre jünger als ich, der hatte einen kompletten Waffenschrank voll im Wohnzimmer. Ach, der hatte ein Porträt, ich glaube, das war von George Bush, in einem goldenen Rahmen, neben dem Familienfoto stehen. Und also das war schon, es war schon krass, aber der kam dann tatsächlich, soll ich dir noch einen Apfel schneiden? Brauchst du noch ein extra Kissen? Ist alles in Ordnung? Also der war wirklich, ne, das war irgendwo so in meinem Kopf war da auch irgendwie so ein Gewitter, wo ich dachte, boah, einerseits ist der politisch bestimmt voll crazy, andererseits ist der gerade irgendwie total gastfreundlich, ne? Und das ist halt auch, finde ich, aber auch irgendwo so eine menschliche Natur. Wir haben oft das Gefühl, es muss immer entweder schwarz oder weiß sein oder dies oder das sein, weil wir sonst irgendwie so nicht wissen, wie wir damit klarkommen sollen. Und in dem Moment habe ich mir aber auch einfach gedacht, gut, ich möchte mit dem vielleicht jetzt nicht diskutieren, wer der nächste Präsident wird oder wie er vielleicht die LGBTQ+-Community sieht. Das möchte ich eigentlich nicht wissen, weil ich mir schon denken kann, was er denkt. Aber in diesem einen Moment, bei der einen Nacht, die ich hier übernachte, war er nett zu mir. Okay, so.
Jetzt bist du nicht durch die ganze Welt gereist, aber ganz schön viel rumgereist und bist aber auch in der Corona-Zeit 4000 Kilometer durch Deutschland gereist. Wie kommt dir unser Heimatland vor als Weltreisende?
Also ich muss echt sagen, man lernt viele Sachen wieder schätzen. Gerade was solche Sachen, so simple Sachen wie, ich sag jetzt mal, es ist ein klassisches Beispiel, viele kennen es bestimmt, Brot. Wenn man mal eine Weile in den USA gelebt hat, dann fällt man zu Hause in Deutschland über das Brot her, weil es hier wirklich nur irgendwelche weißen Lederlappen gibt, die ungefähr so aussehen wie Brot, aber einfach nach gar nichts schmecken. Also und dann kommst du nach Hause und denkst sowas wie Brot oder Käse oder so, es schmeckt so gut, so intensiv und so, dass man denkt, wow, wir haben eigentlich echt schon oft eine richtig gute Qualität, was das Essen angeht. Oder halt auch die ganzen Sachen wie Versicherung. Ne? Man mag drüber lachen und sagen, die Deutschen sind überversichert, aber unsere Krankenversicherung, die ist schon geil. Also da kommen wenige mit und auch was man in den USA da teilweise miterlebt, ist der Hammer. Ne? Also wie viele Leute wirklich, ich sag mal, im Endeffekt dann irgendwo sitzen und ihr Haus verkaufen müssen, um die Arztrechnung bezahlen zu müssen und alles. Ne? Und das sind so diese Alltagssachen, die einem bewusst werden, wenn man dann mal wieder in Deutschland ist eine Zeit lang, aber auch die Landschaft. Ne? Ich meine, die blühende Landschaft in Detmold. Nein, ist kleiner Spaß, aber wir haben ja schon auch wirklich tolle...
Doch. Ich mag ja den Teutoburger Wald sehr. Also wenn ich da bin, das ist meine Heimat, der Wald. Ja.
Das kann ich so gut verstehen.
Und da kommt nichts mit.
Und das ist so ein bisschen, was ich auch so gedacht habe. So man kommt nach Bayern und denkt sich, wow, wir haben echt wunderschöne Berge hier und ne, diese ganze idyllische Landschaft. Irgendwie, man mag es kitschig finden oder klischeehaft, aber es ist schon schön. Oder auch oben an der See, ne? Und was weiß ich, die Sächsische Schweiz und alles, die Elbsandsteingebirge. Und dann auch und selbst bei sich zu Hause halt eben der Wald. Also ich sehe das auch mit ganz, ganz anderen Augen inzwischen, dass ich einfach bei mir vor der Tür Wald und Felder habe und ich gehe da wirklich mit einer Art Dankbarkeit halt auch eigentlich, gehe ich da inzwischen rein. Früher habe ich vielleicht irgendwie noch gedacht, oh, der Wald, das ist ja langweilig, ich will in die weite Welt und heute denke ich mir eher so, nee, eigentlich ist es schon wirklich schön. Ich meine, ey, wir haben Frieden, wir haben einigermaßen vernünftiges Klima momentan, wir haben gutes Essen. Wenn ich krank bin, wenn ich mir gleich den Zeh breche im Wald, dann kann ich einfach zum Arzt gehen und muss keine Angst haben, dass ich die Rechnung nicht zahlen kann oder dass es keine medizinische Versorgung gibt. Also das macht es auch bewusst, wenn man reist oder wenn man auch so generell natürlich auch mal die Schlagzeilen bewusst liest, die in der Welt so umgehen, dann weiß man manchmal echt so, wie oft man über Deutschland meckert und die Bürokratie und dies und das. Aber im Endeffekt wirklich im Vergleich zu vielen anderen Menschen auf der Welt haben wir es einfach verdammt gut.
Ja, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Hast du irgendwelche Pläne, jetzt jenseits von in Wyoming glücklich zu werden? Also steht irgendwas an Reisen, an Abenteuern?
Ja, also wir schauen jetzt im Moment halt, was wir für nächstes Jahr vielleicht so machen wollen. Bei uns ist halt auch mal die Sache mit den Visumstagen. Ich kann natürlich nur eine bestimmte Anzahl an Tagen in den USA bleiben. Also ich wohne nicht hier, ich hab keine Aufenthaltsgenehmigung, keine Green Card. Und ja, mein Partner hat halt auch nur gewisse Anzahl an Tagen in Deutschland, weil wir beide auch gesagt haben, wir möchten uns nicht permanent für ein Land wirklich entscheiden. Ne? Dafür gibt es zu viele Pros und Cons dann auf beiden Seiten. Ne? Und uns macht es auch nichts, weil wir beide gerne reisen. Weil er in seinem Alter halt auch schon Rentner ist und weil ich halt von unterwegs arbeiten kann, das ist sehr praktisch, gerade, ne, wenn man halt schreibt, wenn man Autorin ist, kann man vieles halt remote machen. Aber wir müssen da wirklich auch immer rechnen, gerade zum Jahresende hin. Wer kann jetzt noch wie viele Tage wo sein? Deswegen, also was ganz Genaues festgelegt haben wir noch nicht, außer dass wir uns jetzt einfach mega darauf freuen, dass wir jetzt an Weihnachten in Deutschland sein werden. Das ist irgendwie immer wunderschön. Also das ist auch eine Sache, die ich an Deutschland unglaublich schätze. Weihnachten, es ist für mich einfach irgendwie wirklich traumhaft schön mit den Weihnachtsmärkten, mit der Dekoration und das gibt es zum Beispiel hier in den USA in der Hinsicht nicht. Das ist alles schriller und bunter und hat einfach nicht diese Atmosphäre, dieses Heimelige, dieses Urtümliche, was wir uns irgendwo in Deutschland mit Weihnachten noch, glaube ich, bewahrt haben.
Wie machst du es finanziell? Also ich weiß, wir Deutschen reden da nicht drüber, aber da du mittlerweile Halbamerikanerin bist, wie läuft es finanziell? Also wie kriegst du das hin?
Also das...
Das fragen sich ganz viele bei mir ja auch immer. Und ich sage so, ja, ich kann es gar nicht richtig erklären, aber
ja,
wie geht's?
Im Grunde ist es bei mir halt auch so ein bisschen so, dass, also ich kann halt sagen, also ich bin als, klar, ich schreibe Bücher, aber vom Buchschreiben allein kann man halt leider nicht leben. Das wirst du mir bestimmt bestätigen. Ja. Es sei denn, man schreibt den Ultra-Mega-Super-Bestseller und selbst dann, der ist ja auch irgendwann mal aus den Regalen. Aber ich bin halt als freie Texterin tätig und schreib halt viel für Kunden aus der Outdoor- und Reise-Tourismusbranche oder auch für Kommunen.
Ja, super.
Also alles sowas in Richtung halt Tourismus und Freizeitreise geht. Und ja, ich habe das auch vorher schon fest angestellt für einige Jahre gemacht und hatte daraus entstehend schon Kontakte, bevor ich mich selbstständig gemacht habe. Also ich bin dann tatsächlich auf meine alten Arbeitgeber zuerst zurückgegangen, habe gesagt, hey Leute, ich mache das jetzt selbstständig und ja, und da habe ich auch wirklich immer noch viele, also viele tatsächlich da noch zusammenarbeiten mit mir aus wirklich frühen Zeiten, weil die gesagt haben, ey, wir fanden deine Arbeit schon cool, als du bei uns fest gearbeitet hast und wir haben immer wieder kleine Projekte, die wir ausschreiben, ne? Und mach du das dann doch, dich kennen wir, ne? Alles subi.
Super, ja.
Und klar hat man nicht das stete Einkommen, ne? Also das ist so, dass man weiß, man hat am Monatsende, was weiß ich, 2000 Euro XYZ auf.
Ja, ist ja auch sau langweilig.
Ja, voll. Wenn man muss sich auch erlauben, man muss natürlich erlauben können. Also ich muss sagen, ich habe immer ein Polster. Ja, wenn ich natürlich jetzt von der Hand in den Mund leben würde, dann würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit nur irgendwelche Krankheitsschübe kriegen vor Stress, weil oh mein Gott, der Kunde hat abgesagt oder oh mein Gott, das ist nicht zustande gekommen. Und also ich finde es, also für mich persönlich, da bin ich auch so ein Sicherheitsmensch, ich brauche immer ein finanzielles Polster, ne, dass ich irgendwo schon weiß, selbst wenn es jetzt mal ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr scheiße läuft, dass ich nicht sofort irgendwie auf Grundeis laufe und denke, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Also das war mir auch immer wichtig. Und aber sonst lässt es sich wirklich sehr, sehr gut von unterwegs arbeiten. Das liebe ich halt auch so daran, dass ich eben halt nicht mehr irgendwo in einem festen Büro hocken muss und meine 8 Stunden absitzen muss, obwohl vielleicht auch mal nichts zu tun ist.
Wow, Sarah. Was für ein Gespräch, vielen Dank. Du hast so viel Power, das ist irre. Jetzt weiß ich, warum du dich Squirrel nennst, Eichhörnchen Sarah. Phänomenal.
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch, viel Erfolg. Ich hoffe, dass ganz viele Türen für dich weiterhin aufgehen und dass du die geilsten Reisen der Welt machst.
Vielen Dank, Tim. Es war super spannend, mit dir zu sprechen. Ich finde es auch einfach nur klasse, was du alles noch so machst. Ne? Ich meine, also ich könnte dich eigentlich schon wieder rückwärts, hätte ich jetzt einen Podcast, würde ich dich rückwärts einladen, weil ich es einfach super cool finde. Ja, auch bei dir kommt super viel Energie, Lebensfreude und Weltoffenheit rüber. Und ja, ich bedanke mich mega.
Und das hört mit über 50 nicht auf. Dass das
schön, wäre. Das ist gut zu wissen. Yiffi.
Sarah, danke.
Danke dir. Ciao.
Das war von Meilen und Zeilen. Alle 2 Wochen neu, immer freitags. Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns, liked uns, empfehlt uns. Oder schreibt uns an podcast@delius-glasing.de. Nur bei uns gibt's echte Abenteuer direkt ins Ohr.